Ja, liebe ErfurterInnen und Erfurter, liebe Gäste, wahrscheinlich sind auch ein paar Touristinnen dazwischen und alle, die hier gerade schön Kaffee trinken. Wir sind heute zu euch und Ihnen gekommen, weil wir etwas zu erzählen haben. Und zwar die Geschichte der Seebrücke Erfurt zum einen, die hat eine ganz wichtige Mission, dazu später mehr, aber auch etwas über die Geschichte von Migrantinnen, von Geflüchteten, von Menschen, die nicht immer Teil dieser Gesellschaft sein können, weil es einige nicht wollen, weil es die Gesetze nicht hergeben. Ja, und ganz viele Menschen lesen heute vor. Unterschiedliche Gedichte, Texte. Ein Buch, das sehr, sehr spannend ist, das heißt Stell dir vor, es wäre Krieg. Das erzählt aus der Perspektive von Geflüchteten, aber von möglicherweise potenziellen Geflüchteten, nämlich von uns, sollte es uns mal so gehen wie ganz vielen anderen Menschen. Also dieses Buch war quasi ein Perspektivwechsel und möchte für Sympathie, Empathie wirken. Und das andere, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, ist aus dem Gedichtband von Heimatlos. Das ist eines der ersten Bücher in Deutschland, das ausschließlich von Migrantinnen geschrieben worden ist. Da erzählen Migrantinnen, Geflüchtete aus ihrer Perspektive, von ihrem Alltag, wie sie Liebe erleben, Arbeit, Familie, was sie für Erfahrungen im Alltag machen. Und deswegen sind die Gedichte darin ganz, ganz verschieden. Und ja, Radio Frei ist heute auch mit dabei, also könnt ihr euch quasi auch anhören, was wir euch heute vorlesen. Wir sind nicht alles geübte Leserinnen und Leser, also seid gnädig mit uns, aber wir haben Bock. Und solltet ihr spontan etwas dabei haben, einen Text, solltet ihr spontan etwas vorlesen möchten, wollen, dann traut euch gerne und macht es. Ansonsten hier bei dem roten Tisch sind ganz viele Leute von der Seebrücke, ganz viele engagierte Menschen, die euch gerne alle Fragen beantworten oder auch Fragen stellen. Genau, beantworten, die ihr gerne wissen möchtet. Ja, und ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an mit einem Gedicht von Tama. Tama ist einer der zwei Personen, die dieses Buch herausgebracht haben, Heimatlos. In diesem Buch schreiben über 50 Autorinnen und Autoren und ich halte das für sehr, sehr besonders. Das erste Gedicht von Tama heißt Abschiede sind manchmal für immer. Jetzt Abschied nehmen. Meine Gedanken sind in Wirren verhaftet, Tränen wollen ausbrechen. Ich möchte weinen, schreien, mich in einen Strudel vor Trauer und Wut finden. Jetzt Abschied nehmen, sich trennen. Nicht für Stunden, Tage oder Wochen, sondern für Monate oder vielleicht Jahre. Jede Trennung eine Chance, jede Trennung ein Risiko, sich nie wiedersehen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Meine Kinder küsse ich nach und nach und inhaliere ihren Duft tief in mich ein. Meiner Mutter küsse ich die Hand, drücke sie an meine Stirn, umarme ihren Körper und drücke sie fest an mich. Auch ihren Rosenduft atme ich tief ein. Der Zug fährt ab. Ich kann mich nicht mehr kontrollieren, der Kloß in meinem Hals, der Schmerz in meinem Herz drücken die Tränen aus meinen Augen heraus. Das letzte Bild, das sich in meinem Gedächtnis brennt, meine weinenden Kinder, meine Mutter, wie sie meine Kinder tröstet und sich selber versucht zu beherrschen. Meine Kinder, weint nicht, ich werde wiederkommen und euch nie wieder verlassen. Und die Zukunft wird, inshallah, eine sonnige für uns alle sein. Mutter, meine Mutter, werde ich dich je wiedersehen? Nein, dich werde ich nie wiedersehen. Hätte ich das gewusst. Dir werde ich nicht erzählen können, wie Almania ist, wie hart die Arbeitsbedingungen sind, wie wenig die Sonne scheint, am Himmel und in den Gesichtern am Fließband. Ich werde erst Wochen später nach deinem Tod von deinem Tod erfahren. Nach meiner Nachtschicht am Fließband wird man mir die Nachricht bringen. Meine Mutter. Ich werde bis zu meinem eigenen Tod ohne Ausnahme immer weinen, wenn ich an dich denke. Wenn ich von dir rede, wenn ich von dir träume. Ich werde mich immer an diesen Moment erinnern. Du und meine Kinder am Bahnhof und an deinen Rosenduft. Abschiede sind manchmal für immer. Almania, ich komme. werdet Tamer auf jeden Fall euren Applaus ausrichten. Er kann leider heute nicht da sein, weil er tatsächlich wieder verzogen ist. Aber seine Gedichte sind sehr, sehr persönlich und das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Und deswegen würde ich gerne ein zweites Gedicht von ihm vorlesen wollen. Und das heißt, natürlich nicht ernst gemeint, ja zur Abschiebung. Ja zur Abschiebung. Wenn wir durch Abschiebung Populistinnen und Neonazis loswerden, wenn wir die Vergangenheit, all die toten Menschen ungeschehen machen. Ja zur Abschiebung. Wenn das Problem des Atomendlagers dadurch gelöst wird, wenn das Hartz-IV-System abgeschafft wird, wenn es Arm und Reich dadurch nicht mehr gibt. Ja zur Abschiebung. Wieso nicht? Wenn Abschiebung Menschenleben rettet, wenn Abschiebung Terror beendet, hier und überall. Wenn Krebs und andere Krankheiten geheilt werden. Abschiebung, wieso nicht? Ja zur Abschiebung, ja, schiebt alle ab, schiebt ab, zerstört weiter Existenzen. Zeigt eure hässliche Fratze, wie ihr hinter der Demokratie und den Menschenrechten versteckt. Ja, eigentlich möchte ich seine Gedichte nicht kommentieren, weil ich das immer für total schade halte und denke, dass jeder selber interpretieren muss, aber es ist mir ein Bedürfnis, für die Menschen, die möglicherweise einfach kurz vorbeigehen und hören Ja zur Abschiebung, dass es natürlich ein hochgradig zynischer Text ist, der sehr verletzt davon erzählt, wie unnötig unsere Gesetzgebung ist und wie sehr Abschiebung ja Leben verhindert im allerschlimmsten Fall. Das dritte Gedicht, das ich vorlese, heißt Blind vor Liebe. Beate, heute schaust du nicht so glücklich aus. Sonst legst du ein schönes Lächeln auf. Heute so unterkühlt, gefühlslos, deine Arme verschränkt, dein Gesicht gekränkt. Beate, du warst so ahnungslos, weil blind vor Liebe. In den einen Uwe warst du verliebt und in den anderen vielleicht auch. Und wer hat dich geliebt? Beate, du warst so ordentlich. Wenn mal eine Waffe rumlag, dann räumst du sie sofort auf. Wie ordentlich du warst. Du bist eine ordentliche Beate. Beate, warst du nur eine Ahnungslose oder voller Ahnung oder sogar Strippenzieherin? Jedenfalls mochtest du Katzen. Um deren Leben kümmerst du dich auch. Beate, musst du für immer in den Knast? Aber das geht doch nicht. Denn alle lieben dich doch so abgöttisch. Beate, sag, brichst du dein Schweigen oder schweigst du für immer? Sag, wann brichst du dein Schweigen? Beate, deine Haut weiß wie Schnee, deine Lippen rot wie Blut, deine Haare braun, dunkelbraun wie Ebenholz. Beate, oh Beate, ich bin blind vor Liebe, nur Beate, immer nur Beate, rauf und runter, immer nur Beate. Und was ist mit all jenen, die unter dem ganzen Leiden weinen, ihre Wut in neue Kraft umwandeln? Was ist mit den Geschichten all der Opfer? Wo sind die Geschichten der Verletzten und Betroffenen, der Sprengstoffanschläge? Wo sind die Geschichten der Verletzten und Betroffenen? Der Raubüberfälle. Wo sind die Geschichten der Opfer? Was ist mit all jenen, die unter den ganzen Leiden weinen, ihre Wut in neue Kraft umwandeln? Wo sind ihre Gesichter? Wo sind ihre Geschichten? Ja, in diesem Gedicht geht es um Beate Zschäpe und um die schlimmen Morde, die damals mit einem unfassbar schlimmen Unwort der Dönermorde bezeichnet worden sind. Und angehangen an diesem Gedicht, solltet ihr euch dieses Buch kaufen, stehen all die Namen der Opfer, über die in der Öffentlichkeit viel zu selten geredet wird. Und man hat sehr, sehr oft über Beate und die Uwes und gesprochen, aber ja, viel zu selten über die Menschen, die gestorben sind und die Angehörigen, die noch heute kämpfen müssen. Ja, und dann noch ein letztes Gedicht von mir, bevor Anita euch was vorlesen wird. Okay. Wir sind die Anti-Abschiebeindustrie. Mit A wie Asyl und I wie Idiosynkrasie rocken wir die Anti-Anti-Abschiebeindustrie. Wir sind die Kinder von Daimler und BMW, von arbeitenden Gästen, nicht von AfD, BAMF oder BRD. Wir wollen keine Moneten für Spesen, wo nichts gewesen. Wir haben keine Heimat. Migration ist unser Wesen. Doch das ist uns egal. Wir prahlen wie Tim Wiese, sind härter als Baustahl. Wir rufen hoch die internationale Solidarität. Scheiß auf nationale Grenzen und Souveränität. Wir wollen keine Wortstanzen und Hofschranzen von Knechten, die sich als Linke gerieren, vor billigen Wagen eingespannt, sich nicht genieren, die Rechte zu sublimieren. Wir wollen Seehofer, Söder und Lafontaine in sicheren Herkunftsländern harzen sehen, dass diese Kriminellen in Ankerzentren in die Wüste gehen. Und zu schlechter Letzt, Alice, dich hasst es so leicht, denn ein Reim auf dich ist so seicht. Fixt mein Rap-Niveau, aber deines erreiche ich sowieso. Schwafelst, speist, geiferst, lügst und spuckst von Kopftüchern, Messermännern und Taugenichtsen, als ob sie dir tausendfach auf der Lauer sitzen. Deutschland, Deutschland, dich hasst es so leicht. Fantasierst von christlicher Kultur und Identität, vergiftest die Köpfe der Menschen mit politischer Homogenität, schaffst Menschen ab, legst Quoten an, grenzt Räume ein und Leben aus, teilst mit Applaus gegen alle anderen aus. Kontrollierst, patrouillierst, kommandierst, sagst, Freiheit sei global, für Menschen gleichermaßen wie für Waren und Kapital. Doch Grenzen sind real. Hebst die Hand, zuckst mit den Achseln und fragst, was geht mich das eigentlich alles an? Das war ein Gedicht von Imad Mustafa.
Wie Katja gerade schon angekündigt hat, werde ich den Eingangstext aus dem Buch Stell dir vor, es wäre hier Krieg vorlesen. Wie sie schon gesagt hat, lädt dieses Buch zum Perspektivwechsel ein, was offensichtlich leider für einige Menschen notwendig ist, einen Text dazu zu bekommen, was es bedeutet, wenn Krieg herrscht. Stellt euch einfach vor, soll ich lauter sprechen? Ja, stellt euch einfach vor, wir befinden uns mit diesem Text hier in Erfurt und dann, mehr braucht ihr nicht. Wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen? Wenn durch die Bomben der größte Teil des Landes, der größte Teil der Stadt in Ruinen läge, wenn das Haus, in dem du mit deiner Familie lebst, Löcher in den Wänden hätte, wenn alle Fensterscheiben zerbrochen wären, das Dach weggerissen wäre, der Winter steht bevor, die Heizung funktioniert nicht, es regnet herein. Ihr könnt euch nur im Keller aufhalten. Deine Mutter hat Bronchitis und bald wird sie wieder eine Lungenentzündung bekommen. Dein großer Bruder hat schon früh bei einem Vorfall in einer Mine 3 Finger der linken Hand verloren und unterstützt gegen den Willen der Eltern die Milizia. Deine kleine Schwester wurde von Granatsplittern am Kopf verletzt. Sie liegt in einem Krankenhaus, dem es an allem fehlt. Deine Großeltern starben, als eine Bombe ihr Pflegeheim traf. Du bist noch unversehrt, aber du hast Angst. Morgens, mittags, abends, nachts. Jedes Mal, wenn in der Ferne die Raketen abgefeuert werden, zuckst du zusammen. Jedes Mal, wenn du am Horizont Licht aufscheinen siehst und du nicht weißt, ob die Rakete dieses Mal in deine Richtung fliegt. Jedes Mal, wenn es irgendwo kracht, zuckst du zusammen. Wie viele deiner Freunde wurden dieses Mal getroffen? Die Wasserrohre sind schon lange geplatzt. Jeden Tag müssen du und dein großer Bruder durch die Straßen und über den Rathausplatz zum öffentlichen Wasserversorgungswagen laufen. Jeder mit 2 Eimern. Den Platz muss man schnell überqueren. In einigen Gebäuden lauern Heckenschützen. Griechen und Franzosen, die lange genug in Deutschland gelebt haben, um mit einem von uns verwechselt zu werden. Aber nicht lange genug, um sich als Teil von uns zu fühlen. Wenn Krieg ist und Nationalität eine Definition von Freund und Feind. Schlimmer als die Angst ist der Hunger. Am allerschlimmsten ist die Kälte. Du frierst die ganze Zeit und dabei ist es erst Anfang November. Du weißt nicht, wie ihr den Winter überleben sollt. Der Arzt sagt, deine Mutter wird einen weiteren Winter im Keller nicht schaffen. Er kann euch zu keiner besseren Bleibe verhelfen. Es gibt zu viele andere, die einen weiteren im Winter im Keller nicht schaffen werden.
Ja, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, ich sehe, dass ein paar neue dazugekommen sind und deswegen wollen wir gerne die Gelegenheit nutzen und erzählen, was wir hier eigentlich machen. Das heute ist eine Lesung der Seebrücke Erfurt unter dem Thema Wut und heute berichten Migrantinnen selbst von ihren Erfahrungen hier, von Geflüchteten, von ihrem langen Weg und heute lesen aber auch ganz andere Menschen im Namen von ihnen ihre Texte vor aus ganz verschiedenen Büchern. Und vorher gilt es aber zu klären, was die Seebrücke Erfurt eigentlich ist. Und das machst du.
Ja, auch herzlich willkommen in unserem Namen nochmal. Mein Name ist Pablo von der Seebrücke Erfurt. Wir befinden uns im Aktionsmonat Erfurt zum sicheren Hafen. Was heißt das? Es geht uns um vor allen Dingen zwei Dinge. Es geht uns um Solidarität mit Geflüchteten auf ihrer Fluchtroute, dem insbesondere von all den Menschen, die immer noch über das Mittelmeer fliehen und sich immer noch der Gefahr aussetzen. Wir haben letzte Woche im Aktionsmonat Trauer behandelt, deswegen noch einmal als Erinnerung die offiziellen Zahlen, wie viele im letzten Jahr gestorben sind. Es sind über 1.300 und das sind nur die offiziellen Zahlen, von denen wir wissen. Wir lassen das immer noch tagtäglich zu und das ist etwas, was wir einfach nicht mehr zulassen können, zumindest nicht, solange es solidarische Lösungen gibt. Und genau dafür sind wir hier. Die Seebrücke engagiert sich dezentral, das heißt immer in den einzelnen Städten dafür, dass jede einzelne Stadt, sei sie noch so fern vom Mittelmeer, sei sie noch so fern von den Grenzen, auch einen solidarischen Akt unternehmen kann mit Menschen, die vor irgendwelchen Dingen, wir müssen gar nicht stärker erklären, vor welchen Dingen auf der Flucht sind und Hilfe brauchen. Und dementsprechend haben wir gemeinsam mit der Fraktion der Linken, der Grünen und Mehrwertstadt zwei Anträge, die gerade durch die Ausschüsse gehen, konzipiert, in denen es um zwei Dinge geht. Es geht um Solidarität mit den mit Geflüchteten über das Mittelmeer. Es geht auch um die Bereitschaft, solche Menschen eine Obdach zu geben. Es geht, sie nach Erfurt zu holen, hier einen Ort zu haben, sie willkommen zu heißen. Und es geht im Zweiten darum, dass Menschen, die herkommen, auch tatsächlich ein menschenwürdiges Leben hier erwartet. Dementsprechend die Aufnahmebedingungen zu verbessern, was den Wohnort angeht, was das Recht auf Arbeit angeht, was das Recht auf ein Teil der Gesellschaft sein angeht. Und genau deswegen sind wir heute hier, weil wir diese Stadtratsanträge, um die Stadträtinnen und Stadträte noch mehr zu überzeugen, nicht nur einen offenen Brief konzipiert haben, wo ihr uns unterstützen könnt, indem ihr ihn unterschreibt, dort vorne in der Station, nicht nur einen Aktionsmonat haben, der heute auch schon auf dem Titelblatt vom Allgemeinen Anzeiger gelandet ist, sondern auch kleine Videos, kleine Einzelbotschaften. Da könnt ihr euch gerne melden für kleine 30-Sekunden-Statements, warum ihr auch wollt, dass Erfurt sich in diese Richtung engagiert. Denn mit all den ganzen Dingen gehen wir auch in die Fraktionssitzung, wir gehen direkt zu den Stadträtinnen und Stadträten, um sie zu überzeugen, dass sie ihre politische Macht, die sie ja als VertreterInnen von uns ErfurterInnen haben, auch in unserem Sinne nutzen und Erfurt dafür zu einem besseren Ort machen. Dafür sind wir heute hier. Es ist ein Aktionsmonat. Letzte Woche haben wir Trauer behandelt, diese Woche Wut. Nächste Woche geht es weiter mit Neugier und übernächste Woche mit Hoffnung. An dieser Stelle würde ich noch einmal zu den Texten übergeben, denn das ist es, worum es heute inhaltlich geht. Ich wünsche euch, ob Spaß das richtige Wort ist, noch eine wertvolle Zeit hier und vielen Dank für eure Anwesenheit.
Hallo, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vorstellen soll. Ich bin Luise Schönemann, ich bin auch Stadträtin für die Fraktion Die Linke und in diesem Zusammenhang und auch sonst auch weil ich Mensch bin, möchte ich euch jetzt auch was vorlesen. Auf der Suche nach Heimat, Jasmin Tahiri. Eine blanke Seite, sie starrt mich an, ich starre in die Weite. Was ist Heimat? Mein Kopf ist still, ein leerer Raum, aus lauter Verzweiflung frage ich schon einen Baum, der sich wohl einst dasselbe fragte, die dürren Äste gen Himmel hob und eine Antwort erwartend so erstarrte. Deine Wurzeln sind hier, dein Kopf ist in den Wolken. Deine Heimat ist hier und ich treibe in den Wolken. Ich gebe auf. Ich will aufstehen und gehen, als der Wind vorbeizieht und die Blätter sich drehen. Frei wie der Wind müsste man sein, keiner kann sagen, das ist mein. Nie verweilen an einem Ort und doch kehrt er wieder und hält sein Wort. Was ist Heimat? Meine Gedanken sind träge und blind. Aus leiter Verzweiflung frage ich schon den Wind. Doch ehe ich ihn fassen und fragen kann, ist er längst auf und davon, wie ein Pferd ohne Gespann. Ich gehe weiter. Ich sehe den Weg, vor mir ein Pfad. Ich wandere entlang ein schmaler Grat zwischen dem, was sein kann und nie sein wird, weil der Mensch zu stur ist und ewig irrt. Eine Welt, die wir nicht geschaffen haben, erlaubt uns zu leben mit all ihren Gaben. Doch tauschen wir alles ein gegen Geld und nennen es Fortschritt für diese Welt. Grenzen zu ziehen, Tag aus, Tag ein und Mauern zu bauen, Stein für Stein. Ja, das können wir gut. Menschen ihre Heimat nehmen und ihren Mut, bis sie Fremde sind im eigenen Land, die Armut sich häuft am Straßenrand. Wenn zwei Kinderaugen nachts aus dem Fenster schauen, der Himmel her erleuchtet bis zum Morgengrauen, ein Feuerwerk aufs Waffen verspricht und Mütter nur weinen. Wie kann das dann Heimat sein? Ich bleibe stehen. Ich sehe der Sonne entgegen, bis sie mir Tränen in die Augen treibt und warte geduldig auf den Regen, der Grenzen verwischt, bis nur eine Welt verbleibt. Die Welt ist meine Heimat, wo mein Geist seine Ruhe findet, wo Hass und Verzweiflung aus dem Herzen verschwindet, wo ich mich nach Meer und Wellen sehnen kann und doch hier verharre und mir denke, irgendwann. Wo ich meine Stirn auf den Boden lege und auf den Knien ohne Furcht sagen kann, ja, Rabbal Alamin, ich bin hier. Ich hole tief Luft und fasse mir ein Herz. Und ich lächle, denn der Weltweg geht aufwärts. Vor mir erstreckt sich eine weite Landschaft an unbegrenzten Chancen und der Beweis, was ein Mensch schafft, wenn er mutig ist und träumt, an Heimat glaubt und nicht versäumt, sich Heimat zu bauen. Denn die Welt gehört nicht uns, aber wir gehören zu ihr. Unsere Zeit ist begrenzt, also reden wir doch von wir. Was macht es für einen Unterschied, wenn das Leben verfliegt, unter welcher Erde deines Körpers Ruhestätte liegt? Die Wahrheit ist, ich bin ein Reisender, der sich zwischen den Welten auch mal verirrt, Fehler macht und gern umherschwirrt. Die Wahrheit ist, ich bin ein Reisender und der Weg ist meine Heimat.
Flucht. Roshan Namer. Kamischli, Syrien. Ich war lange unterwegs. Tagelang bin ich gelaufen. Tagelang saß ich im Zug auf dem Boden. Tagelang saß ich im Gefängnis. Tagelang schlief ich auf der Straße. Ich hatte nichts zu essen. Meine Klamotten wurden von den Schleppern weggeschmissen. Meine Schuhe waren zerrissen. Ich erkannte mich selbst nicht wieder. Ich sah nicht, wie ich aus. Ich hatte den Nullpunkt in meinem Leben erreicht. Ich hatte den Punkt erreicht, an dem man sich über nichts mehr freuen kann. Ich hatte das Gefühl, verlernt zu haben, was Leben ist. Das war alles so unendlich viel und unendlich anstrengend. Ich dachte für einen Moment, dass ich nicht mehr kann. Aber wenn man einmal unterwegs ist und nicht weiß, wann das Ende ist, dann muss man es schaffen. Es gibt kein Zurück. Roshan Namer, 15 Jahre, reiste mit ihrem Onkel 47 Tage lang durch den Irak nach Griechenland, wo sie verhaftet wurde.
Ja, hi. Wir sind, ja, wie Katja vorhin gesagt hat, hier, um heute darüber zu reden, dass uns die ganze Situation um die Seenotrettung, dass Geflüchtete nicht bei jedem und überall willkommen sind, wollen wir unsere Wut ausdrücken. Ich Ich lese jetzt einen Text von Tama aus dem Buch Heimatlos vor, aus dem auch Katja gerade vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob er in diesem Gedicht Wut ausgedrückt hat. Für mich wirkt es aber teilweise so, als ob das ein wütender Mensch geschrieben hat. Das möchte ich aber auch euch überlassen, was ihr da rein interpretiert. Das Gedicht heißt Ein gewöhnlicher Tag von Tama Duzieul. Ich trinke meinen warmen Kaffee, das Radio ist an. Ich höre Nachrichten. Es wird über einen rassistischen Mord berichtet. Den Radiosprecher interessiert, ob der Mord dem Image der Stadt schaden wird. Mein Herz beginnt zu rasen. Mein Atem wird ganz schwer. Mein Tag beginnt. Ich stehe an der Haltestelle. Neben mir wird eine schwarze Person von zwei Polizisten kontrolliert. Mein Herz beginnt zu rasen. Mein Atem wird ganz schwer. Ich will näher treten und die zwei Polizisten fragen, wieso diese Person? Aber ich traue mich nicht. Ich komme bei der Arbeit an. In einem inhaltlichen Gespräch stößt ein Die von meinen Kollegen heraus. Eine Die Herausforderung. Ich bin irritiert. Erkenne dann, dass ich korrigiert wurde. Mein Herz beginnt zu rasen. Mein Atem wird ganz schwer. Der Inhalt spielt keine Rolle im Gespräch. Und ich traue mich nicht. Ich reagiere nicht. Auf dem Heimweg sitze ich in der Straßenbahn. Eine Person trägt ein T-Shirt von Thor Steiner. Mein Herz beginnt zu rasen. Mein Atem wird ganz schwer. Ich möchte zu der Person hingehen und ihr sagen, dass eine Nazi-Marke ist. Aber ich traue mich nicht. Ich will am Abend ausgehen, mich amüsieren, vielleicht ein Abenteuer erleben. Vor der Disco, wo ich abzugrooven gedenke, ein Türsteher. Er möchte meinen Personalausweis sehen. Ich habe einen falschen. Er lässt mich nicht rein. Mein Herz beginnt zu rasen, mein Atem wird ganz schwer. In meinen Gedanken schubse ich den Riesen und verschaffe mir selbst den Eintritt. Aber ich traue mich nicht. Weil ich mich nicht von der Ausgrenzung beirren lasse, gehe ich zu einer anderen Disco. Türsteher auch hier. Puh, ich habe es hineingeschafft. Eine Person spricht mich an. Das Gespräch ist ganz nett. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass wir unsere Telefonnummer austauschen und sogar mehr. Dann, bevor ich meine Telefonnummer aufschreiben möchte, beginnt die Person zu skandieren. Der Islam ist das Schlimmste, was die Menschheit hervorgebracht hat. Und. Der Monolog wird fortgesetzt. Mein Herz beginnt zu rasen. Mein Atem wird ganz schwer. Ich verabschiede mich höflich und lächle nett. Ich schweige. Ich traue mich nicht zu reagieren. Es ist spät geworden. Ich lege mich ins Bett. Ich starre die weiße Decke an. In meinem Kopf schwirren die vielen Gedanken, dass viele Situationen, die ich im Laufe des Tages erlebt habe, und dann erinnere ich mich an die vielen anderen Situationen. Wie meine Klassenkameradin, mit der ich schon im Kindergarten in die gleiche Gruppe ging, mir im Politikunterricht mit Wut ins Gesicht ruft, aber du musst irgendwann gehen. Oder wie mir ein betrunkener Kunde in einem Ferienjob mit der Gaskammer droht hatte, weil er den Preis der Zigaretten zu teuer fand. Und. Auf meine Brust legt sich ein schwerer Stein. Mein Herz beginnt zu rasen, mein Atem wird ganz schwer. Vor meinen Augen sehe ich die vielen Porträts der von Neonazis Ermordeten. Es sind so viele geworden. Mein Atem wird langsam, meine Augen schließen sich, der Tag endet. Ich hab noch ein Gedicht gefunden online, und zwar auf der Internetseite literatpro.de. Da haben viele Menschen Gedichte zum Thema Flucht, Herkunft und anderen Themen hochgeladen. Ich möchte jetzt ein Gedicht von Solea P. vortragen. Das Gedicht heißt Hassim. Tod und Ruinen überall. Die Mutter weint, ist sprachlos, schon lange. Es gibt kein Essen, die Nächte sind kalt. Der Vater kämpft, falls er noch lebt. Seine Kinder schreien im Dunkeln vor Angst. Hassim ist kräftig, wird mit den Schleppern gehen. Sehen täglich Sterben, das um uns tanzt. Er flüchtet ins Land, wo Honig fließt. Alles an Wert wurde zu Geld gemacht. Mit großer Angst und Mut er seine Heimat verließ. Und Allah wird angefleht, dass er es auch schafft. Endlich ist das Ziel erreicht. Ein Zimmer zu sechst, mit Bett und Schrank. Doch sieht man ungern, wenn er vor Gott sich verneigt. Fühlt sich diskriminiert, wird vor Heimweh noch krank. Es gibt keinen Honig und auch kein Stück Land. Hunger und Krieg ließen sie fantasieren. In ihrer Todesangst hatten sie sich verrannt. Zu vieles im Schaffensland. tut nicht funktionieren. Doch alle Hoffnung ruhen jetzt auf ihm. Die Familie zu Haus hofft aufs Ende der Not. Es ist überhaupt nichts, wie es schien. Schweigen wird er über Wahrheit, die sich ihm traurig bot.
Anita hat vorhin schon aus dem Buch Krieg vorgelesen. Stellt ihr vor, er wäre hier und ich werde weiter fortfahren. Dein bester Freund ist verschwunden. Sein Vater war Mitglied des Bundestags. In der neuen Welt ist für Abgeordnete kein Platz. Die Demokratie hat zur Europäischen Union geführt und die Europäische Union ist zusammengebrochen. So heißt es. In der neuen Welt darf niemand Demokrat sein. Dem Vater gelang es, rechtzeitig das Land zu verlassen. Die Familie hätte folgen sollen. Das tat sie nicht. 3 Tage, nachdem der Vater gefahren war, kam die neue Gleichschaltungspolizei, um deinen Freund und seinen kleinen Bruder zu holen. Der kleine Bruder kam 8 Tage später zurück, ohne das linke Auge und mit merkwürdigen Kopfbewegungen. Er sitzt die ganze Zeit in einer Ecke und nickt immer wieder zu und sagt, nein, ich weiß nichts, ich weiß nichts. Die Mutter läuft durch die Straße und bettelt um Essen und fragt nach ihrem ältesten Sohn, obwohl das Gerücht umgeht, er sei tot. Sie kann ohne den Sohn nicht wegfahren. Sie kann auf gar keinen Fall wegfahren. Das Land, das den Vater aufgenommen hat, hält nichts von Familienzusammenführung. Sie selbst wird nicht verfolgt, sie kann kein Asyl bekommen. Du fragst deinen Vater nicht mehr, wohin? Wohin sollt ihr gehen? Auf wohin gibt es keine Antwort. Eure Familie ist zu einer Zahl geworden, 5. Es gibt kein Land, das weitere 5 Flüchtlinge haben will. Flüchtlinge, die Sprache nicht beherrschen, die nicht wissen, wie man sich in einer klassischen Kulturgesellschaft benimmt, dass man seinen Nachbarn respektiert, den Gast höher stellt als sich selbst und die Tugend einer Frau achtet. Flüchtlinge, die nicht wissen, wie man in der Hitze lebt. Nein, es gibt kein Land, das die dekadenten Menschen aus dem Norden aufnehmen will. Freidenker, die nur den Lebensstil der Rechtgläubigen verderben wollen. Arbeiten können sie auch nicht. Sie können kein Arabisch und sie sind nicht gewohnt, zuzupacken. Flüchtlinge aus Europa können nichts anderes als im Büro sitzen und Papiere umdrehen. Das braucht man nirgends. So heißt es in der arabischen Welt, der nächstgelegenen Region, in der Frieden herrscht und die Möglichkeiten für eine Zukunft bietet. Wohin dann? Kurz vor Neujahr gelingt es deinem Vater dennoch, mit ein paar Männern in Kontakt zu treten, die Flüchtlingstransporte in den Nahen Osten arrangieren. Es ist gefährlich und sehr teuer, aber dein Vater hat beschlossen, das sei nötig, um die Familie zu retten. Deine Mutter wird vor Angst bald verrückt. Ihr müsst alles verkaufen, was euch geblieben ist. Viel Geld gibt es dafür nicht. Niemand hat etwas, womit er bezahlen kann. Es reicht gerade so für die Fahrt und die gefälschten Papiere. Am teuersten waren die Parteiennachweise. Sie sollen beweisen, dass du und dein Vater politisch aktiv gewesen seid. Sie sollen euch Zugang zum Asyl verschaffen. Wenn ihr erst in Sicherheit seid, müsst ihr alle mit anpacken. Du bist bereit, alles zu tun, was nötig ist. Sogar die Straßen zu kehren oder andere Leute Toiletten zu putzen. Du willst nur weg von den Bomben und der Angst und der Kälte. Auch deine andere Großmutter ist tot. Deine Mutter hat noch eine Chance. Ihr könntet durch Polen bis in die Ukraine wandern, aber auch dort ist alles zusammengebrochen. Keiner hat irgendwas, es gibt keine Arbeit und dort leben bereits Millionen Flüchtlinge in erbärmlichen Lagern, ohne eine Chance zur Schule, zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen zu können. Dein Vater will eurer Familie eine Zukunft bieten. Er glaubt, dass der Krieg lange dauern wird, aber eines Tages werdet ihr wieder nach Hause gehen. Deshalb solltet ihr eine Ausbildung bekommen, etwas, wohin ihr leben könnt, wenn ihr eines Tages wieder nach Hause zurückkehrt. Ihr setzt alles auf diese eine Chance. Ihr wisst nicht, ob ihr euren Onkel und Tante, eure Freunde und euer Zuhause jemals wiedersehen werdet. Du beißt die Zähne zusammen und willst nicht daran denken. Als ihr um Mitternacht eilig in den Zug steigt, habt ihr nicht mehr, als in die kleinen Rucksäcke passt, die euch die Fluchthelfer mitzunehmen erlaubt haben. Etwas Kleidung zum Wechseln und eine Lieblingssache. Aus dem Buch Krieg, stell dir vor, er wäre hier. Danke.
Ja, da bin ich wieder. Der nächste Text heißt Hinter uns mein Land und der Text wurde geschrieben von Babak Gashim und Usama Elias. Hinter uns mein Land. Alles, was ich bin, wurde dort geboren. Alles, was mir Heimat war. Der Bolzplatz, wo wir als Kinder spielten. Das Lächeln meiner ersten Liebe. Der Apfelbaum bei uns im Park. Und der kleine See hinterm Berg versteckt. Der heiße Tee auf dem Blechtablett. Faltige Geschichtenerzähler, Lachfalten zieren ihre Gesichter. Quatsch machen auf dem Rückweg vor der Schule nach Haus. Und nachts warten, bis die Eltern schlafen und dann wieder raus. Das quietschende Fahrrad meines Bruders, die Gedichte Nerudes und der Geruch von nassem Rasen. Radios, gequälte Töne trotzdem wie Melodien raustragen. Das Singen meiner Schwester am Morgen, meine Mutter. Meine Mutter. Mit ihren ständigen Geldsorgen. Und ich weiß nicht warum. Marienkäfer. All das war mir Heimat. All das war mir einst Heimat. Aber ich konnte nicht mehr bleiben. Hinter uns der Krieg. Das frische Grab meiner Eltern, der letzte Erdkrumm rollt noch ab, hat seinen festen Platz noch nicht gefunden. So frisch ist die Trauer und nichts ist verarbeitet. Ich konnte nicht mehr bleiben, man sprach von uns als den Todgeweihten. Unsere Leute in Züge gezwungen, die im Rauch der Loks dahingleiten. Unsere Türen zertrümmert, Schaufenster in Scherben, unsere Eltern verängstigt, Geschwister geschunden und grausame Nachrichten von Freunden, denen, die noch da waren, die meisten waren verschwunden. Man konnte nicht mehr bleiben, keinen weiteren Tag mehr. Der nächste Schritt in meiner Stadt war der letzte Schritt in meinem Land. Und der schlimmste Schritt dann auf dieses rostige Boot, das wanken wird zunächst. Uns halten wird zunächst. Und dann wird es sinken, uns dem Meer übergeben. Im Meer so trostlos. Der Mond versteckt sich hinter den Wolken. Die Nacht so dunkel. Du siehst nichts. Stundenlang nichts. Und wenn ich im Dunkeln die Augen schließe, höre ich meiner Mutters Stimme. Um uns her ist nur das Meer. Es wäre unser Boot das Herz aller Dinge. Ich öffne die Augen und flüstere Richtung Himmel, denn Gebete sind unsere Segel. Rettungswesten werden den Rest übernehmen, nur die Hoffnung können sie nicht tragen. Ein Mann schwimmt auf mich zu, hier, nimm du, ich schaffe es nicht mehr. Ein Jahr ist er alt und Basem sein Name. Der Vater gleitet aus der Weste ins ewige Dunkelblaue. So wurde ich das erste Mal Vater. Im Meer also, per Übergabe also. Der Mann aus der Weste gab mir sein Erbgut als Erbe. Im Exil angekommen, habe ich schnell gemerkt, die wichtigsten Wörter sind Aufenthaltsgenehmigung, Entschuldigung und Danke. Im Exil angekommen, sah ich eine Familie nach langer Zeit vereint. Wie der Vater vor Glück wimmert, still und aus tiefstem Innern. Mit all der Scham eines Menschen, der selten weint. Ich folgte der Familie Schritt für Schritt, aber nur mit meinem Blick. Im Exil angekommen, aber die Heimaterde nimmt man an den Fußsohlen mit. Denn ich bin von dort und ich habe Erinnerungen. Ich bin geboren, wie die Menschen geboren werden. Ich habe eine Mutter, die mich liebt und es bricht mir das Herz in den Briefen, die sie schrieb. Sehe ich, wie ihre Hand inzwischen zittert. Wenn ich nun Heimweh sage, sage ich Traum, denn die alte Heimat gibt es kaum. Und bleiben wir hier, werden wir, wie der Strand, nicht ganz Meer und nicht ganz Land. Und bleiben wir hier, werden wir wie der Strand, nicht ganz Meer und nicht ganz Land. Im Exil angekommen, heißt mich ein Herr willkommen. Das andere Heer hisst mit fremden Fahnen. Manchmal spürt man die Liebe, manchmal spürt man den Hass. Dir schaut man aufs Kopftuch, mir in den Pass. Aber sei ihnen nicht böse, Habibi, vergib ihnen. Sie vergaßen die Liebe, sie vergaßen die Bibel. Wünsch ihnen den Frieden. Im Gegenteil, zeig's ihnen. Wir sind Stehaufmännchen. Reiß uns die Beine weg und wir gehen auf Händen. Reiß uns die Beine weg und wir gehen auf Händen. Mach das Beste aus unserem Leben, bis unsere Leben enden. Und wer weiß, vielleicht kehre ich eines Tages heim und es wird nicht alles verwandelt sein. Vielleicht sehe ich unseren alten Apfelbaum oder den Bolzplatz hinter rostigem Zaun. Vielleicht umarme ich meine Geschwister und ich küsse meine Mutter. Und das Glück beißt seinen kleinen Zahn in mein Herz. Mein Name ist Ahmed Yusuf, Vater von Basem, und ich bin Flüchtling. Ich bin aus Syrien geflohen. Mein Name ist Daniel Levy und ich bin Flüchtling. Ich bin aus Deutschland geflohen. Das Jahr 2016, das Jahr ist 1938. Der nächste Text heißt Gestern und Heute von Tama und Taudi, den beiden Menschen, die dieses tolle Buch Heimatlos veröffentlicht haben. Mein Name ist Umut. Ich bin das Nesthäkchen der Familie. Umut bedeutet Hoffnung. Meine Eltern nannten mich so, weil sie Hoffnung, einen Lichtblick in ihrem Leben brauchten. Meine drei älteren Geschwister, Aisha, Ahmed und Mehmet, kamen in einer Kleinstadt an der Schwarzmeerküste auf die Welt. Dann sollten ganz viele junge Menschen auf dem Weg zum Wirtschaftswunder in Almania verheizt werden. Meine Eltern folgten dem Ruf, da waren meine Geschwister noch keine 10 Jahre alt. In Irmak, einem zentral anatolischen Dorf, ließen meine Eltern sie zurück bei einer Familie, die gegen Geld aus Almania auf sie aufpassen sollte. Wie sehr weinten sie. Wenn meine Schwester heute von der Zeit spricht, kullern ihr unkontrolliert die Tränen entlang ihren schmalen, kantigen Gesichtsfalten. Nachts spät, nachts musste Aisha unter der Anleitung des Familienoberhaupts Kohle aus Güterwaggons stehlen. Sie hatte Angst, dass die Züge abfuhren und sie Ahmed und Mehmet nie wiedersehen würde. Sie war doch die ältere Schwester, sie war doch verantwortlich für sie. 6 Monate vergingen, 12 Monate. Nach 1,5 Jahren holte sie dann meine Mutter ab. Sie kam aus Almania, ach, dem Almania, wo das Geld floss und das Fließband nie stoppte. Und meine Mutter, ach Anna. Als sie von Aisha, Ahmed und Mehmet verabschiedete, weinte sie die ganze Zugfahrt von Irmak nach Almania. In Iserlohn angekommen, ging es ans Fließband. Ihre Sehnsucht nach ihren Kindern weinte sie in das Kissen. Die Trauer wog sie Nacht um Nacht in den Schlaf. Sie in Iserloh, mein Vater irgendwo anders. Betäubt durch den Lärm am Fließband, betäubt durch den Schmerz, den sie erlitten, betäubt von der Arbeit, die sie verrichteten, betäubt von ihrer Umwelt, entrechtet blieben sie in Almania und hielten an ihrer Hoffnung fest. Angekommen im Jetzt ist mein Name Hoffnung, aber selbst hoffe ich nur selten, weil die Welt mich nur selten lässt. Ich lebe zwischen dem Dann und Jetzt, zwischen den 60ern, den 70ern, den 80ern und jetzt, irgendwo zwischen dem Vergangenen und dem Jetzt. Ich musste als Kind keine Kohle aus Waggons klauen. Ich musste nie meine Mutter missen und auch nicht meinen Vater. Dennoch liegt auch bei mir der Schmerz tief. Das Leid und die Trauer sitzen in mir fest. Nicht nur Schmerz, auch Wut, die mich überkommt. Der nächste bitte. Meine Mutter dreht sich zu mir. Na, Angel, wir sind dran. Der Arzt hält seinen Dialog mit mir. Er fragt, sagt und erklärt. Meine Mutter fragt auch, aber sie wird übergangen. Er richtet sich an mich immer und immer und immer wieder. Sie frustriert, ich frustriert, immer und immer und immer wieder. Ach, Appa, ach, mein Vater, mögest du in Frieden ruhen. Als du starbst, hattest du einen Buckel, ein Zeuge deiner harten Arbeit. Als wir dich beisetzten, da mussten wir dich im Sarg beerdigen. Aber weder dein Vater noch sein Vater wurden im Sarg begraben. Nur so durftest du hier bleiben. Weder im Diesseits noch im Jenseits. Es gibt keine Ruhe, einfach keine Ruhe. Ich bin ständig auf der Suche. Ich suche nach meinem Platz. In diesem Leben, nach einer Heimat, nach einem Zuhause. Home is where your heart is. Nee, so ist das nicht. Durch die Frage, woher kommst du? Ein treuer Wegbegleiter wird mir immer wieder aufs Neue bestätigt, dass ich in dem Hier mein Platz nicht ist. Integrier dich, pass dich an, Grundgesetz, Grundgesetz. Wir sind hier in Deutschland, fall nicht auf, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Sind wir nicht in Deutschland? Burka, Kopftuch, Beschneidung, Kippa, Schnurrbart. Sei nicht anders, Deutschland, Grundgesetz. Artikel 1, 2, Artikel 3, 4. Leben wir doch in Deutschland. Ich will in Kanakistan leben, wo du und du gleich bist. Kanakistan ist meine Sehnsucht nach Gleichberechtigung und Normalität.
Ich lese jetzt noch zwei kurze Texte vor und eine kleine Hintergrundgeschichte. Und dann werden wir auch schon unseren letzten Text einläuten. Vielleicht schon mal als Vorab-Info für alle, die ganz schnell weg müssen. Wir sind auch nächste Woche wieder hier um 16 Uhr zum selben Anlass. Eine andere Form der Aktion. Genau. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz zwei Texte vorlesen, die das Meer thematisieren. Das Meer, damit ist wahrscheinlich das Mittelmeer gemeint, in dem jeden Tag viele Menschen ertrinken, die versuchen, nach Europa zu kommen. Wir wollen, dass der Erfurter Stadtrat Erfurt zum sicheren Hafen erklärt, um das Sterben im Mittelmeer zumindest teilweise zu beenden. Ich lese jetzt ein sehr kurzes Gedicht von Ali Dadat Javhari vor, er ist 20 Jahre alt. Gott, verbrannt hast du unsere Herzen. Meer, wie unbarmherzig du bist. Meer, für das Leben der Jugend hast du nicht viel übrig. Meer, wieso kannst du nicht aufhören zu rauschen? Ali Dadat Javhari lebte 10 Jahre lang in Herat in Afghanistan und floh dann für mehrere Jahre in den Iran. Von dort aus beschloss er, nach Europa weiterzuziehen und kam über die Türkei und dann über das besagte Mittelmeer nach Griechenland. Dann ging der Weg für ihn weiter durch Serbien, Ungarn, Österreich und dann kam er schließlich in Deutschland an. Ali Dadat ist kurz davor, seinen deutschen Schulabschluss in Fürstenwalde zu erlangen und freut sich darauf, eine Ausbildung im sozialen Bereich zu beginnen. Der zweite Text, den ich vorlesen möchte, ist von Susanne Melville und trägt den Namen Raue See. Die raue See, im Rücken den Wind, auf einem Boot, Vater, Mutter und Kind. Die raue See, den Sturm im Angesicht, die mühsame Flucht, es peitscht die Gischt. Die raue See, es kentert das Schiff. Das Unheil begann, gestrandet am Riff. Vater, Mutter und auch das Kind liegen am Strand, doch sie sind tot. Wir haben noch ein spontanes Gedicht von Rüdiger Bender.
Es ist kein Gedicht von mir, sondern ein Gedicht von Hilde Domin, das ich gerne hier vorlesen würde, um euch, die hier aktiv seid die ganze Zeit, einfach mal Danke zu sagen und auch denen, die hier vorbeilaufen, einen Weg aufzuzeigen, der unsere Chance, unsere Verantwortung zusammendenkt, dass wir aus unserer Wut Produktives machen, aus unserer Trauer und aus unserer Wut, nämlich zu Neugier dem anderen gegenüber kommen, um dann auch die Ressourcen der Hoffnung zu entdecken. Also ihr merkt, ich habe diese vier Veranstaltungen zusammengenommen. Das Gedicht ist von Hilde Domin, geborene Löwenstein, verheiratete Palm, aber sie heißt, wir kennen sie als Hilde Domin. Sie hat nämlich im Exil überlebt in Santa Dominga. Also die Referenz an den Ort, der aufgenommen hat. Und das Gedicht heißt, es gibt dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme. Es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielest, aber du fällst nicht. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Und in diesem Sinne herzlichen Dank, dass ihr genau das immer wieder ausdrückt, dass ihr Menschen anseht, dass ihr Augen sein wollt, die andere ansehen und sagen, dass es sie gibt und wir müssen diese Menschen hier sichtbar machen. Die, die hier schon unter uns und mit uns leben, dass sie Stimme und Gesicht bekommen. Deswegen vielen Dank dafür, dass diese Gedichte hier vorgelesen wurden von heute, während ich zurückgeblickt habe auf andere Emigrationsschicksale. Aber es geht auch darum, denen ein Gesicht zu geben, die gar nicht hier ankommen. Das war die Trauerarbeit beim letzten Mal. Aber auch denen ein Gesicht zu geben, die anzusehen, die jetzt in griechischen Inseln oder sonst wo auf eine Chance warten, auf ein Leben. Und es geht um unsere Chance, die sein zu können, die wir sein wollen. Wir wollen nämlich die Augen sein, die sehen und nicht die Augen, die wegsehen. Das machen viel zu viele. Herzlichen Dank für alle Engagierten der Seebrücke und auch für die, die sich jetzt hier dazugestellt haben.
So, ich werde jetzt den letzten Text, den wir heute hören werden, es sei denn, es gibt noch spontane Einwürfe, vorlesen. Es ist ein Gedicht, das die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht hat. Es ist ein Gedicht, es wurde von eines Videos veröffentlicht. Es ist original auf Englisch und heißt The Crow's Nest. Ich werde es selbst übersetzt auf Deutsch vorlesen. Und es geht um Seenotrettung und interessanterweise später geht es nochmal um die Situation, wie viele Schiffe sich auf dem Meer befinden. Und die Situation ist inzwischen anders. Ein paar Schiffe sind im Moment wieder auf dem Meer und retten. Zwar nur einige wenige, aber gerade vor etwa 2 Wochen war es tatsächlich auch wieder nur die Sea-Watch 3, die auf dem Mittelmeer unterwegs war und als einzige da war, um Menschen zu sehen und Menschen zu retten, die sich auf die gefährliche Flucht begeben. Und als kleine Erklärung nochmal, es geht um das Krähennest. Und dieses Krähennest ist eben auf einem Schiff oben auf dem Mast dieser Ausguck, nur zur Erklärung. Das Krähennest ist ein einsamer Ort. Das Schiff schaukelt, während es sich durch das Wasser pflügt und Wellen gegen den Bug schmettern. Und wie das Schiff schaukelt der Mast, von dem aus der Ausguck sucht. Der Wind bläst in sein Gesicht, bringt Wasser in seine Augen, doch der Ausguck verharrt. Weil wir nicht aufhören dürfen zu schauen. Wir dürfen nicht aufhören zu suchen in diesem gewaltigen, in diesem weiten Meer. Weil wir wissen, wenn wir das kleine Schlauchboot nicht sehen, dann wird es niemand sehen. Und niemand wird es wissen. Und wer wird ihre Geschichten erzählen? Wer wird ihren Müttern sagen, wo sie sind? Weil jede Person, jede verlorene Person einzigartig ist. Jede von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen. Sie haben Familien, sie haben Freundinnen, sie haben geliebte Menschen, Träume. Und wenn wir nicht hinsehen, wir nicht suchen, dann werden diese Träume, diese Hoffnung und ihre Liebe für immer verloren sein. Wir sollten viele sein, doch jetzt sind wir wenige. Und heute ist die Sea-Watch 3 das einzige humanitäre Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer. Die Kriminalisierung vom Menschenretten und die Kapitulation der echten menschlichen Moral in der europäischen Politik münden nun in der Beseitigung von der Solidarität auf See. Sagt den PolitikerInnen, die Kriminalisierung der zivilen Flotte zu beenden. Öffnet die Häfen und öffnet eure Herzen. Gut, genau, das ist damit das Ende unserer Lesung. Vielen Dank für alle, die interessiert zugehört haben, die unsere Petition unterzeichnet haben. Wir werden jetzt langsam abbauen. Ihr könnt trotzdem immer noch mal zu unserem kleinen Infotisch da drüben kommen, noch eine schnelle Unterschrift dalassen. Da, wo der nette Mensch winkt, wir können euch Fragen beantworten. Genau. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mal zu einem netten Menschen mit dem grauen Stirnband kommen und gerne mal in die Kamera sagen, die wir dabei haben, was ihr denkt, warum ihr findet, dass Erfurt sicherer Hafen für geflüchtete Menschen und für aus Seenot gerettete Menschen werden soll. Wir sind nächste Woche Mittwoch wieder hier, zur selben Zeit ab 16 Uhr, mit einem neuen Format, mit einem sogenannten Speed Meeting. Da werden Aktivistinnen und Aktivisten von verschiedenen Gruppen und Vereinen, auch von uns von der Seebrücke, da sein, an Tischen sitzen und sind bereit und sehr gewillt, mit euch und allen Interessierten ins Gespräch zu kommen.